Ja, vielen Dank, Nadine, für den Einstieg. Ich muss mich gerade noch mal konzentrieren. Vielen Dank für den Einstieg. Einige haben sich ja wahrscheinlich gewundert, warum es hier so ein Band gibt. Vielleicht hängt es mit gestern zusammen. Wir waren in Bischofen oder Ortsteil Rossbach gewesen und hatten einen wunderschönen Tag mit Action for Kids gehabt und waren da bei einem Schäfer, waren wirklich hautnah auf Tuchfühlung mit den Tieren und es war wirklich eine tolle Sache. Es sind noch einige Kinder und auch Mitarbeiter mitgefahren. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Weidezaun von gestern. Könnte aber auch sein, und das ist ja das, was die Nadine sagte, ein Absperrband oder ein Flatterband hat für mich so den Charakter, stopp mal, Tabu, du darfst nicht hierher kommen. Und Nadine sagt ja genau das Gegenteil, nein, du darfst kommen, komm doch, komm zu mir. Es hat noch einen anderen Charakter, und zwar hat es mit einem Rennen zu tun. Fantasie von euch, das Zielband, Olympische Spiele zum Beispiel dieses Jahr. Oder was mir noch besser gefallen hat, die Paralympics. Viele Athleten, die dabei waren, die aber nicht nur dabei waren, und gerade auch die Deutschen waren ja da sehr erfolgreich, sie wollten nicht nur dabei sein, sie wollen ans Ziel kommen, durch das Flatterband gehen, und sie wollen sogar, wenn es möglich ist, Erste sein. Auch das hat mit dem Thema von heute zu tun. Wie bin ich eigentlich zu dem Text gekommen? Angefangen hat es damit am 2. September mit der Losung, und die lautet, das sagt Paulus, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung. Welche Liebe ist denn hier gemeint? Wer liebt hier eigentlich wen? Da müssen wir mal ein bisschen näher nachschauen. Es geht um den berühmten Textzusammenhang und da geht es um Philipper 1, das ist der Zusammenhang, der Kontext, Kapitel 1, Verse 3 bis 11. Wir schauen es uns gleich an. Es sind Verse von Paulus, die er an die Gemeinde in Philippi schreibt, als er im Gefängnis sitzt. Und diese Verbindung war schon eine ganz, ganz besondere. Schauen wir mal rein. Ich habe heute mal, Gabi, auch für dich gute Nachricht, Bibel. So, dort heißt es, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt und bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann gar nicht anders, als so über euch zu denken, denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mit mir damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Es geht weiter. Ich bete zu Gott, das haben wir ja gehört, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Ich möchte noch mal beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken für diesen Morgen, dass du da bist und ich möchte dich bitten, dass du reden, hören und auch tun segnest. Amen. Worum soll es gehen? Ein Stichwort dazu ist die Connection oder connected, verbunden zu sein. Und das Ganze habe ich im Text in drei Punkte eingeteilt. Es geht darum, verbunden zu Glaubensgeschwistern, zu anderen Christen zu sein, aber auch, wodurch bin ich verbunden und ganz wichtig, die Verbindung zu Jesus. Connected, verbunden zu sein. Ich gucke jetzt mal ein bisschen zur Tina. Tina hat hin und wieder auch mit dem Sebastian Wickel zu tun. Er war ja letzte Woche auch hier. Und wer so ein bisschen aufmerksam zuhört, der wird zwei Worte ganz oft bei ihm hören. Das eine ist Jünger machen, Jüngerschaft. Und das zweite ist, wie weiß auch noch, das zweite ist Netzwerk, connected sein, verbunden zu sein. Und das ist wirklich sein Bemühen, sein Bestreben. Und er versucht immer, alle irgendwie zusammenzuführen, die ganze Kreisjugend, und sie miteinander zu connecten. Und ich glaube, er ist auch der richtige Mann dann dafür. Connected zu sein, die Verbindung zu haben, ich glaube, das ist auch der Zugang zu diesem Text. Gehen wir mal in den ersten Punkt rein, die Verbindung zu anderen Christen, zu den Glaubensgeschwistern. Gerade unter Teenies, und das sind oft dann die Mädchen, kursiert immer ein Begriff, ABF, die allerbeste Freundin. Also jemand, mit dem man alles teilen kann, mit dem man durch dick und dünn geht, Freud und Leid teilt, aber auch umgekehrt. Meist ist es eine beidseitige Freundschaft, die wirklich von beiden Seiten gleichwertig ist und gleich gut funktioniert, wo der eine für den anderen da ist. Und so ähnlich kann man sich auch das Verhältnis zwischen Paulus und den Philippern vorstellen. Beim Lesen und bei der Vorbereitung hatte ich mal die Verse farbig markiert, ich arbeite gern mit Textmarker, die Paulus und die Philipper betreffen. Und da lesen wir ganz, ganz oft dann davon. Vers 3 fängt schon an. Paulus betet für die Philipper. Er denkt an sie. Der Apostel dankt für seine Geschwister. Und das erfüllt ihn mit Freude beim Beten. Aber auch die Philipper tun einiges. Sie setzen sich eifrig für das Evangelium ein und sind dabei sehr ausdauernd. Das ist nicht nur ein Strohfeuer, das gleicht eher einem Langstreckenlauf. Und so ein Kernstück ist auch Vers 7. Und den gucken wir uns ein bisschen genauer an. Und ich weiß, manche mögen das nicht so, wenn ich jetzt Griechisch sage. Also da schwillt so ein bisschen der Kamm, die schalten vielleicht innerlich so ein bisschen ab. Also für die Leute, 2 Minuten, es geht um Griechisch. Für alle anderen, die gerne einen neuen Zugang hören wollen, jetzt die Erklärung. Ich versuche das einfach und ja, verständlich zu machen und kurz zu machen. Wenn ein Satz, und so kann man das im Griechischen übersetzen, ein Satz hat meistens ein Subjekt und ein Objekt. Subjekt ist der was macht, und Objekt ist der, mit dem etwas gemacht wird oder der etwas empfängt. Beispiel: Sabine schätzt Hartmut. Also ist jetzt nicht nur ein Beispiel, es gilt auch für Wirklichkeit. Sabine schätzt Hartmut. Dann bin ich das Subjekt, ich mache etwas und Hartmut darf das quasi genießen, mit dem geschieht etwas. Im Griechischen könnte man das aber auch genau umgekehrt übersetzen. Hartmut schätzt Sabine, dann empfange ich etwas. Und die Grammatik gibt das hierher. Das würde bedeuten, entweder die Philipper tragen Paulus im Herzen, aber auch Paulus trägt die Philipper im Herzen. Also es ist beidseitig, es gilt für beide Seiten. Ich finde, das zeigt nochmal diese Ausgewogenheit von dieser Verbindung zwischen Paulus und den Philippern. Häufig ist es ja leider so, wenn man über Menschen spricht, dann ist es eher oberflächlich oder geht vielleicht sogar eher in das Negative rein. Hast du schon gehört? Hör mir doch auf von dem. Anders ist es hier bei den Philippern und Paulus. Wenn man jemanden im Herzen trägt, dann hat er dort einen festen Platz, einen hohen Stellenwert. Der andere ist wichtig. Und so gilt es auch hier bei den Philippern. Das Ganze wird bestätigt durch den Gesamtzusammenhang. Der Kontext und auch Parallelstellen zeigen die Haltung zueinander. Und die Philipper waren die einzigen, die Paulus finanziell unterstützt haben. Normalerweise hat er ja seinen Lebensunterhalt selbst verdient. Er war ja da als Zeltmacher aktiv. Aber Kapitel 4 beschreibt, dass Epaphroditus, ein Bote, Geld an Paulus übergibt. Und Paulus sagt, das ist ein Wohlgeruch. Dieser Liebesbeitrag, die Spende von euch, das ist wie ein Parfüm, ein Opfer, das Gott wohlgefällt. Und es zeigt, wie eng, wie tief diese Verbindung zwischen Paulus und den Philippern ist. Wie sind unsere Connections, die Verbindung, ich nehme es jetzt mal in der Gemeinde oder meinetwegen auch im Freundeskreis. Wie denken wir über andere? Schätzen wir sie selbst, ihren Einsatz, ihre Mitarbeit? Wie gehen wir miteinander um? Ist der Umgang von Liebe geprägt? Beten wir füreinander? Die Philipper und Paulus gehen gemeinsam durch dick und dünn. Als Paulus das schreibt, sitzt er gerade im Gefängnis. Und ich hatte es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich habe schon hin und wieder über den Philipperbrief auch gepredigt. Der Brief, er trieft nur so von Freude. Das ist quasi so der Grundtenor in diesem Brief. Und dabei sind die Rahmenbedingungen alles andere als rosig. Gefängnis ist anders, als es heute ist. Kein WLAN, kein Handyanschluss, keine Möglichkeit für Heimarbeit, um sich ein Taschengeld aufzubessern. Gefängnis zur Zeit des Paulus, zur Zeit Jesu, da sitzt man in einem Drecksloch. Es ist dunkel, es ist bitter, es ist kalt und man hat meist den sicheren Tod vor Augen. Und aus dieser Situation heraus bringt Paulus Worte der Freude und des Dankes über die Lippen. Wie kann das denn sein und funktionieren? Ganz einfach. Paulus macht es nicht von den äußeren Bedingungen abhängig. Und da kann ich echt von ihm lernen. Seine Freude kommt von innen heraus. Es ist die Freude am Herrn. Das ist seine Stärke. Oder um es mit seinen Worten zu machen, freut euch im Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch. Auch Fürbitte war für Paulus keine Pflicht oder Last, sondern Herzensanliegen. Dass die Philipper an der Verbreitung des Evangeliums teilhaben, war für Paulus Grund zum Danken. Und Paulus wusste, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wer da wie viel Anteil dran hatte, ist hier unklar, aber fest steht, die Philipper haben mitgearbeitet. Vielleicht haben sie Paulus unterstützt, vielleicht waren sie auch wirklich richtig aktiv mit dabei. Entscheidend ist es letztendlich nicht, das Ergebnis zählt. Die gute Nachricht wird verbreitet. Der eine sät, der andere gießt, wieder andere pflegen die Pflanze und Gott schenkt Gedeihen dazu. Erntedank singen wir es wieder. Alle gute Gabe kommt von Gott, dem Herrn. Auch wenn Gottesdienst stattfindet, ist das ja solch ein Gemeinschaftsprojekt. Moderation, Lieder, Technik, Raumgestalter, Beter und vieles mehr. Die Philipper und Paulus sind in mindestens zweifacher Weise miteinander verbunden. Sie nehmen Anteil aneinander und teilen den Glauben. Mehr dazu jetzt noch in dem zweiten Punkt. Was verbindet sie? Was ist denn der Kitt, der das Ganze zusammenhält? Als ich, wie gesagt, angefangen hatte, das farbig zu markieren und die Gliederung dann zusammenzustellen, da ist mir auch der Mörtel aufgefallen, was das Ganze zusammenhält. Der Umbruch ist in Vers 6 zu finden. Und hier finden wir den eigentlichen Akteur. Es ist Gott selbst. Er hat ein Werk angefangen und er wird es auch ans Ziel bringen. Und das finde ich so tröstlich zu wissen. Es kommt nicht auf mich an, auch nicht auf mein Engagement. Kein Punktekonto, keine Zitterpartie, ob es am Ende aller Tage reichen wird. Mir gefällt ein Bild, das hatte Peter auch mal in ähnlicher Weise, der Töpfer und der Ton, wo das deutlich wird. Gott ist der Schöpfer, wir sind der Ton. Wenn ich töpfere, und ich habe das ehrlich gesagt noch nie probiert, aber ich kann mir vorstellen, wenn es so wäre, da kommt irgendwie nichts dabei raus. Also es ist schon eine Wissenschaft für sich, wenn die Töpferscheibe sich dreht und irgendwann dann dreht er sich so schnell und dann fällt dieses Bildnis wieder in sich zusammen. Anders ist es bei Gott selbst, der dieses Werk angefangen hat. Er bringt es auch zu Ende. Und nicht nur, naja, gut, dann lassen wir es mal einfach so. Das ist sein Meisterstück. Was ist damit gemeint, mit diesem Werk? Es gibt zwei Denkansätze dazu. Das eine ist das Projekt Evangelium in Philippi. Da sind die beiden, Paulus und die Philippe, auf einem guten Weg. Es ist angefangen, es verbreitet sich, sie arbeiten gemeinsam. Ich würde mal sagen, läuft. Evangelium kommt unter die Leute und die gute Nachricht wird verbreitet und sie zeigt Wirkung. Ich glaube, das wird aber diesem Vers nicht ganz gerecht. Es war auch sehr schön, aber es ist zu sehr diesseitig gedacht. Dieses gute Werk, das hat etwas mit der Erlösung der Christen zu tun, hier bei den Philippern. Was Gott einmal angefangen hat, das bringt er auch zu Ende. Wir sind keine 0815, wir sind Gottes Werk. Und Gott hat da viel, sehr viel hinein investiert. Wir sind Arbeiter in diesem Projekt Gemeinde, aber der Bauherr ist ein anderer. Und das ist entscheidend. Jesus selbst, der dieses gute Werk angefangen hat, der bringt es auch ans Ziel, bis in die Ewigkeit. Keine Zitterpartie, weil es nicht auf mich, sondern auf Jesus ankommt und was er getan hat. Das Projekt Erlösung ist ganz eng mit dem Ereignis Kreuz verbunden und was Jesus da gemacht hat. Nicht er, nicht ich, sondern er. Merkt ihr den Unterschied? Ein zweites Argument für dieses langfristige Verständnis von diesem Werk finden wir im zweiten Teil des Satzes. Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Christus kommt. Ich hatte, wie gesagt, einmal die Gute Nachricht Bibel gewählt und dort wird von dem Tag gesprochen, an dem Christus kommt. Luther spricht von dem Tag Jesu Christi. Was ist das für ein Tag? Es ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Wir sagen es im Glaubensbekenntnis, von dort, vom Himmel, wo er aufgefahren ist, wird er kommen. Für die Christen als Retter, als Erlöser, für diejenigen, die ihn ablehnen, als Richter. Es ist die wichtigste Frage in deinem Leben, die es zu klären gilt. Wer ist Jesus für dich? Hast du eine Verbindung zu ihm? Ist er dein Herr, der alles für dich getan hat? Der sein Leben für dich gegeben hat? Das ist Jesu Werk am Kreuz, das er begonnen hat und für dich gilt. Dann hat er in dir ein gutes Werk angefangen und er bringt es auch ans Ziel bis zu dem Tag, an dem Tag des Herrn. Es lohnt sich an der Stelle mal nachzuschlagen, was der Tag des Herrn ist. Und dazu nimmt man gewöhnlicherweise das Bibellexikon. Im Alten Testament ist ganz häufig, meist bei den Propheten, davon die Rede und dieser Tag wird sehr, sehr oft erwähnt. Es ist nicht das erste Kommen Jesu, also seine Geburt, sondern es ist das Wiederkommen Jesu, sein zweites Kommen auf die Erde. Und das wird ein Tag des Gerichtes sein, wo aber die Christen gelassen und sogar voller Freude drauf entgegensehen können, weil Jesus, ihr Herr und Heiland, wiederkommt. Dann wird er sein Werk vollenden, wo Leiden, Anfechtungen, Tränen, Schmerzen alles ein Ende haben werden, weil Gott alles neu macht. Christen können gelassen sein mit Jesus als dem Anwalt, der sie dann durchwinken wird. Das Urteil lautet da Freispruch. Gott hat ein gutes Werk angefangen und er wird es auch vollenden. Gott ist der Handelnde, er ist dran, er wird es auch ans Ziel bringen. Es zeigt die Ausdauer Gottes, dem nichts zu groß und nichts zu schwer ist. Die Rettung der Menschen ist sein Projekt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn sie denn wollen. Die Frage lautet ja, was verbindet? Und der Text gibt eine sehr gute Antwort darauf. Es ist eine herzliche Liebe, die Jesus Christus in den Menschen hier bei Paulus geweckt hat, so sagt es Vers 8. Was für eine Liebe ist das? Bei uns ist es ja im Deutschen so ein Sammelbegriff. Die Griechen haben das nochmal so ein bisschen untergliedert. Da gibt es zum einen Eros, das ist eher eine körperliche, eine leidenschaftliche Liebe. Philia ist eher eine liebkosende, eine innige Liebe. Die beschreibt meist so das Verhältnis zwischen Vater und Kind, auch der himmlische Vater und Jesus, zwischen Eltern und Kindern. Und seltener, aber hier wird der Begriff Agape verwendet. Agape steht für eine umfassende, eine echte Liebe zwischen Gott und den Menschen. Zum Beispiel, wie wir diesen Begriff in Johannes 3,16 kennen. Also hat Gott die Welt geliebt. Eine echte Liebe, eine alles umfassende Liebe. Und diese Liebe bezeichnet auch die Verbindung, die Liebe der Menschen untereinander. Auch das ist Agape-Liebe. Und die hat in Gott ihren Ursprung. Jesus selbst sagt, er ist die Quelle aller Liebe. Und diese Liebe, die wird besonders in Jesus sichtbar, spürbar, erfahrbar. Und aus diesem Brunnen der Liebe dürfen die Philipper schöpfen, Paulus und auch wir. In dieser Liebe war Paulus mit den Philippern und umgekehrt miteinander verbunden. Und das hat den Umgang miteinander geprägt. Das ist so ähnlich wie bei einem römischen Brunnen, wo so Schalen sind. Erst so eine kleine Schale, das Wasser fließt rein, irgendwann ist voll und dann schwappt es über in die nächste Schale, die ist dann irgendwann wieder voll und dann schwappt es wieder über. Man empfängt und man gibt weiter. Man empfängt Gottes Liebe und man gibt sie an andere weiter. Unser Tun, ähnlich wie bei Paulus und den Philippern, ist das von Liebe geprägt? Paulus gibt im Kolosserbrief die Marschrichtung vor, Kapitel 3, Vers 17. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Unser Tun, unser Denken, unser Handeln, ist das von Gott geprägt? Unser Umgang, ist der so, als würden wir es direkt für Jesus tun? Ich glaube, da müssten wir beschämt unsere Köpfe nach unten senken. Da ist noch viel Luft nach oben. Jesus wurde einmal gefragt, was das größte und wichtigste Gebot sei. Und dieses Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22, hat auch damit zu tun, mit der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Das ist das höchste und erste Gebot. Und das andere ist dem aber gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Beim Einstieg hatte ich ja Vers 9 aus dieser Losung erwähnt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung. Zwar spricht Paulus hier von der Liebe der Philipper, aber letztlich dringt hier die Liebe Jesu durch. Er ist die Quelle dieser Liebe. Und das ist auch der Grund, weil eigentlich letztendlich Jesu Liebe dahinter steht, dass diese Liebe reicher werden kann an Einsicht und an Verständnis, dass sie wachsen und reifen kann. Dass nicht aus dem Akku der Philipper kommt, sondern aus dem Akku Jesu, aus seiner Liebe. Mein dritter, letzter, aber entscheidender Punkt ist die Verbindung zu Jesus und seine Auswirkungen. Eigentlich bräuchte ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe betont, dass Jesus die Quelle ist, dass er unser Retter und Erlöser sein möchte, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf ihn, dass er in uns ein gutes Werk angefangen hat und durch seine Erlösung auch ans Ziel bringen wird. Das Entscheidende, und damit steht und fällt alles, ist die Verbindung zu Jesus. Ein Bekannter von mir sagte einmal, entweder man hallet oder man hallet nicht. Entweder du hast die Verbindung zu Jesus oder du hast sie nicht. Es gibt kein naja, mal sehen oder vielleicht. Es gibt ein Entweder-Oder. Deswegen noch einmal die Frage, bist du connected? Bist du verbunden mit Jesus? Und da darfst du wissen, du darfst jederzeit andocken, immer wieder. Du darfst mit ihm leben. Und das ist ein Leben, wo du befreit und gelassen leben kannst. Das gute Werk, das Jesus angefangen hat, wird er auch vollenden. Glaubst du das, dass Jesus alles vollbracht hat, dass deine Zitterpartie ein Ende hat, dass du nichts mehr hinzufügen kannst, aber auch nicht brauchst? Wenn du diese Antwort mit Ja beantworten kannst, dann kann ich nur sagen, Glückwunsch. Willkommen in Gottes Gemeinde. Du darfst Kind Gottes sein. Und das ist ein riesiges Privileg. Du bist unendlich von Gott geliebt. Er hat alles für dich gegeben. Wenn du noch unentschlossen bist oder deine Antwort im Moment Nein ist, dann möchte ich dich bitten, drüber nachzudenken. Es ist die wichtigste Verbindung, die du in deinem Leben eingehen kannst und eigentlich auch sollst. Hier gelten drei Gs Gottes: gewollt, geliebt, gerettet. Das darfst du in Anspruch nehmen. Mit dieser Liebe verbunden, wachsend in Einsicht und Verständnis, hilft uns Gott, in seinem Sinne zu entscheiden, was richtig ist, so steht es im Text. Das ist befreites Christsein. In seinem, in Gottes Sinne zu entscheiden, das nimmt mir den Druck und gibt mir Gelassenheit für jeden Tag und für jede Begegnung. Und dann können wir auch ein Leben leben, das Gott die Ehre gibt, so Vers 11. Und in diesem Wort, in diesem Vers 11 steht ein Wortfetzen, ein kleiner Nebensatz, der noch erklärt werden muss. Das hört sich jetzt so an wie, naja gut, es hört sich erstmal gut an, es ist in sich rund und jetzt kommt so ein kleines vermeintliches Aber. Und dieses Aber will ich erklären. Wir können rein und ohne Fehler dastehen. Und da steht jetzt reich an guten Taten. Was heißt das jetzt? Müssen wir uns unser Heil doch verdienen? Ist das nicht ein Widerspruch mit diesen guten Taten? Müssen wir selbst noch etwas dazu tun? Überhaupt nicht. Es kommt nicht auf uns an, sondern auf Jesus, was er getan hat. Diese Taten, die wirkt Gott durch uns. Der eigentliche Akteur ist Jesus. Wir sind Arbeiter, aber der Bauherr, der Töpfer, ist ein anderer. Und diese Taten wirkt Gott, wirkt Jesus durch uns zur Ehre Gottes, so heißt es. Eine Frage habe ich selbst noch. Ich hatte gegliedert, wir sind verbunden mit den Christen, wir sind durch die Liebe verbunden und wir sind zu Jesus verbunden. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wir haben über die Liebe gesprochen, auch die Liebe zum Nächsten. Was ist aber, wenn ich mich mit der Liebe zum Nächsten schwer tue? Wenn diese Liebe nicht in diese Beziehung zum Nächsten ausstrahlt. Die Gliederung war die Verbindung zu Christen, Gottes Liebe, die Verbindung zu Jesus. Gehen wir diese Gliederung mal rückwärts durch. Die Verbindung zu Jesus, seine Liebe, die Verbindung zum Nächsten. Mein Tipp: Sei verbunden mit Jesus, gefüllt von seiner Liebe und gehe dann zum Nächsten. Ich komme zum Schluss und möchte euch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Wir sind also quasi einerseits am Ende der Predigt, aber am Anfang vom Christsein. Es ist quasi eine Hausaufgabe, die hoffentlich nicht an der Türschwelle gleich vorne verpufft, sondern ich hoffe, dass sie mit euch geht. Ein paar Punkte zum Nachdenken, zum Mitnehmen, Fragen. Die erste lautet: Wie bin ich mit anderen Christen verbunden? Ist die Verbindung beidseitig und ist sie ausgewogen, wie wir es bei Paulus und bei den Philippern kennengelernt haben? Ist diese Liebe, diese Verbindung von der Liebe Jesu geprägt? Und wie steht es um meine Verbindung zu Jesus? Und wie wirkt sich das im Alltag aus? Wächst da mein Christsein an Einsicht, an Verständnis? Und mit meinem Tun gebe ich da Gott die Ehre? Wir haben einen kurzen Moment der Stille, um nochmal drüber nachzudenken. Wir kommen zum Schluss und das Ganze hat ja, wie gesagt, mit dem Flatterband hier auf der Bühne zu tun. Das Ziel ist wichtig und dass wir wissen, wie wir dieses Ziel erreichen können. Jesus ist der Weg und er gibt uns auch die Sicherheit, es zu erreichen. Ich darf gewiss sein, dass ich am Ziel ankomme. Gott bringt mich ans Ziel. Das Werk, das er einmal angefangen hat, das bringt er auch zum Ziel. Und bei diesem Ziellauf, da bekommt jeder einen Preis. Und dieser Preis ist das ewige Leben. Und wie schön wäre es bei unserem Ziellauf, wenn wir unser Lebensnavi darauf eingestellt hätten. Und wenn es dann am Ende unserer Tage heißt: Sie haben Ihr Ziel erreicht. Willkommen in der Herrlichkeit beim Herrn. Amen.